Frohes Schaffen.
Neues Schaffen. Ob faul, ob fleißig, Freitag 12.30 Uhr. Sprüche wie diese gibt es zuhauf über Behörden und Ämter. Ihre Institutionen und damit auch ihre Mitarbeitenden gelten vielen Menschen als unmodern, bürokratisch und unflexibel. Aber wie sieht das tatsächlich aus? Ist das Thema New Work in den Amtsstuben angekommen oder noch ein Fremdwort? Darüber und noch über viele andere Sachen sprechen wir heute mit der Expertin Christiane Germann, selbst ehemalige Beamtin und Inhaberin von Amt 2.0, der ersten Social-Media-Agentur für Behörden. Herzlich willkommen, Christiane.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Wir würden natürlich gern von dir wissen, ein paar von diesen Vorurteilen habe ich ja in der Anmoderation schon aufgegriffen. Wie oft hörst du das denn, diese Vorurteile gegenüber deinen Kunden?
Ja, sehr oft. Also wenn ich mit Leuten spreche, die außerhalb des öffentlichen Dienstes sind und sage, ja, ich schule und betreue Behörden in Sachen Social Media, dann kriege ich eigentlich so die Reaktion, oh Gott, das muss ja schwierig sein und so, oh Gott, wie kann man das denen beibringen und so weiter. Und das ist aber vor allem wirklich, wenn man keine Ahnung von Behörden hat, wenn jetzt Leute jemanden kennen, der im öffentlichen Dienst arbeitet oder sogar selbst im öffentlichen Dienst arbeitet, sieht das schon ganz anders aus, weil natürlich sind nicht alle Vorurteile wahr, sondern eher nur die wenigsten.
Genau, das wäre natürlich auch die zweite Frage, die sich daran anschließt, quasi. Wie viel stimmt denn davon? Also welche Vorurteile sind irgendwie aus deiner Erfahrung begründet und wo denkst du dir so, nee, das könnte man jetzt mal irgendwie ad acta legen, diese Vorurteile?
Naja, es gibt natürlich so ein paar wenige, die, sage ich mal, sich da eingerichtet haben, die irgendwie erstmal, wenn sie kommen, ein paar Stunden Zeitung lesen und möglichst früh nach Hause wollen mit der Gleitzeit und so weiter. Die gibt's aber, glaube ich, in jedem Konzern auch. Und deswegen ist das eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Also was ich so wahrnehme, und ich war ja auch selber lange im öffentlichen Dienst, das ist nicht jetzt nur so, sondern das war auch schon vor vielen Jahren so, ist, dass die meisten Beamtinnen und Beamten und natürlich auch Tarifangestellten super fleißig sind, wirklich ihr Möglichstes auch versuchen bei den schwierigen Strukturen, dass sie Überstunden machen, die packen an. Also die sind fleißig, sind wirklich überzeugt von ihrer Arbeit, die haben auch ganz viel Ahnung von ihrem Fachgebiet und somit würde ich sagen, dass die Vorurteile zum allergrößten Teil nicht stimmen.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage zu Romans Anmoderation. Er sprach von der ehemaligen Beamtin. Ich dachte, Beamtin wäre man auf Lebenszeit, wenn man nicht goldene Löffel klaut. Also wie war denn das bei dir?
Ja, das Tolle ist ja, man ist unkündbar, aber man selber kann kündigen. Das nennt sich dann Entlassung. Genau, also ich war wirklich sehr lange im öffentlichen Dienst, viel länger, als ich jetzt schon selbstständig bin, nämlich über 15 Jahre. Ich habe ein Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin in den frühen 2000ern gemacht bei einer Stadt. Da habe ich dann wirklich auch so die ganz normalen Bereiche kennengelernt. Ich war auf dem Ausländeramt, im Jobcenter, sogar mal im städtischen Friedhofsamt. Also erstmal in diesen ganz normalen Ämtern. Und als dann das Studium vorbei war, kurze Zeit später, weil ich dann eben noch Medienwirtschaft studiert habe, privat, habe ich dann eben Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Da habe ich auch wirklich alles gemacht, also von klassischer Pressearbeit bis Internetteam und irgendwann kam dann eben Social Media und dann habe ich mich da voll drauf gestürzt und dann war ich eben irgendwann die Social Media Tante und genau, so kam das dann. Also ich war insgesamt über 15 Jahre auch wirklich im öffentlichen Dienst und verbeamtet. Und das mit der Selbstständigkeit hat sich dann einfach ergeben, weil ich eben über meine Social-Media-Tätigkeit habe ich viel gepostet, ich habe einen Blog geschrieben und so weiter und das fiel halt auf. Und dann habe ich immer mehr Anfragen für Schulungen bekommen, habe das so als Nebenjob gemacht und hatte eigentlich gar nicht unbedingt vor, den öffentlichen Dienst zu verlassen, weil ich hatte einen super spannenden Job im BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Da habe ich Social-Media gemacht und danach im Bundesinnenministerium, wo wir ja zum Beispiel den Anschlag auf dem Breitscheidplatz ganz eng begleitet haben über Twitter. Es war alles spannend, aber ich habe irgendwann gemerkt, ja, ich möchte gern selbstständig sein. Ich möchte gern Amt 2.0 Vollzeit machen. Und nach 4 Jahren, wo ich das nebenbei gemacht habe, habe ich mich dann eben entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen und habe dann so Kommentare bekommen wie, wow, das ist aber mutig und unglaublich.
Mutig,
und
genau.
Ich habe das gar nicht so mutig gefunden, sondern ich habe, aber klar, vielleicht war auch ein bisschen Naivität dabei, aber ich habe einfach gedacht, nee, ich möchte das machen, habe das gemacht und ich habe das auch keine Minute bereut.
Das ist gut.
Ja, ist schon mal ein gutes Fazit, würde ich auch sagen. Wie kann man sich das denn konkret vorstellen jetzt bei deinen Kunden? Also kommen die auf dich zu und sagen so, hey Christiane, wir haben irgendwie gar keine Ahnung, wir würden jetzt mal gerne was mit diesem Social Media machen. Berat uns doch mal oder wie sieht das genau konkret aus?
Ja, es ist verschieden. Also wir sind eine kleine Agentur mit mir als Gründerin und inzwischen 8 Freelancern. Also es ist vielleicht so ein bisschen was Besonderes. Ich arbeite nur mit Freelancern, beziehungsweise ich habe noch eine 450-Euro-Kraft für so ein bisschen Buchhaltung und Backoffice. Wir bieten schwerpunktmäßig Schulung und Beratung an und da läuft es eben tatsächlich genau so. Das sind aber nicht nur Anfänger, also es ist wirklich eine ganz große Bandbreite. Das sind zum einen Anfänger, die irgendwie sagen, so, wir wollen jetzt zu Instagram und können wir da mal ein Konzept zusammen machen, oder was eigentlich im Moment am meisten nachgefragt ist, sind LinkedIn-Schulungen und KI-Schulungen. Und da hören wir schon ein bisschen raus, dass Behörden sich auch für KI interessieren tatsächlich. Agenturdienstleistungen im Sinne, die bezahlen uns dafür, dass wir einen kompletten Kanal dauerhaft bespielen. Das machen wir auch, das machen wir aber ungern, weil es für die Kunden teurer ist einfach. Also wir versuchen die eigentlich zu empowern, dass sie es selber machen können und zu ermutigen. Und zurzeit machen wir einen Instagram-Kanal vom Land Hessen und betreuen eine Stadt. Da machen wir das Community-Management am Wochenende, weil die das nicht selbst abdecken wollen. Aber Schwerpunkt sind wirklich diese Schulungen und Beratungen bei uns. Und Konzepte schreiben wir auch.
Das ist ja ganz spannend. Ich habe auf deiner Homepage mal geschaut, welche Kunden du so hast oder ihr so habt. Unter anderem das Bundesverwaltungsamt. Sperriger und trockener kann es ja kaum noch klingen. Aber wie ich dann sah, machen die ganz witzige Social-Media-Geschichten. Zum Beispiel haben sie, ich glaube, das war auf deiner Homepage oder wo auch immer ich es jetzt gelesen habe, Witze über Beamte gemacht und ja, quasi ihre Follower eingeladen oder die Community eingeladen, auch ihre Witze dort reinzugeben. Das ist ja schon faszinierend. Also es klingt ja staubtrocken, aber diese Mut zur Selbstironie, ja. Was braucht man denn da für eine Kultur? Du kommst ja nicht von heute auf morgen auf die Idee, ich mache einen lustigen Social-Media-Post. Und wenn man dann in das Unternehmen oder in die Behörde reinguckt, merkt man, da sind eigentlich alle staubtrockene Menschen. Vorurteil, weiß ich. Aber das sind ja so die Klischees. Haben die ihre Kultur verändert? Waren die immer so oder ist das gar nichts Besonderes?
Also die sind tatsächlich sehr modern. Man hört es dem trockenen Namen nicht an und auch den Aufgaben, die sie haben eigentlich. Deswegen finde ich es umso cooler, dass die so erfolgreich sind. Die haben ja schon lange Instagram gemacht, da haben sie auch schon lustige Sachen gemacht. Und wir hatten dann tatsächlich eine gemeinsame Schulung und man muss sagen, dieses Witzige, das konnten die schon. Also die haben echt schon coole Posts gemacht und wir haben dann halt so ein bisschen ermutigt und haben gesagt, davon müsst ihr mehr machen, weil das ist euer großer Pluspunkt. Der Name ist trocken, man weiß nicht so richtig, was ihr macht, und die sind aber schon lange ganz modern. Also die hatten schon Homeoffice, als Corona überhaupt noch nicht im Anflug war und so weiter. Also die sind tatsächlich super und ich freue mich total, dass sie auf LinkedIn so viel Erfolg haben. Ich glaube, die sind ja eine der erfolgreichsten Behörden bei LinkedIn und ich finde die ganz toll. Das ist so ein Lieblings-Best Practice von mir.
Sind die deshalb bei LinkedIn oder auf anderen Kanälen, um sozusagen das Arbeitgeber-Image zu erhöhen?
Ja.
Das ist klar das Ziel, ja?
Genau.
Und nach deiner Einschätzung funktioniert das? Also quasi junge Leute, Talente zu begeistern für eine Behörde, stelle ich mir trotz Social Media schwer vor.
Ja, es gilt ja erstmal, dass man sympathisch rüberkommt als Employer Brand. Also das heißt, wenn die Leute mich mögen und auch so ein bisschen Einblick bekommen, also das ist schon auch dabei, was seriös ist, dass man wirklich viele Infos auch bekommt, auch übers Einstellungsverfahren. Und die haben ja was ganz Tolles, man kann sich mit denen im Videocall treffen, bevor man sich auf die Stelle bewirbt. Also das ist auch eine schöne Sache. Cool, und ja. Das bewerben die natürlich auch alles, also bewerben im Sinne von Beiträge drüber schreiben. Und das heißt, der Kanal ist also nicht nur ein Witzkanal, sondern da kriegt man wirklich alle Infos. Und deswegen glaube ich, dass diese Mischung super funktioniert.
Mhm. Ist ja auch interessant, also gerade wenn wir auf jüngere Menschen gucken, ne, ich glaube, wir haben ja auch wirklich so diese beiden Pole. Ne? Auf der einen Seite suchen viele junge Leute, die in den Arbeitsmarkt kommen oder vielleicht die erste oder zweite Stelle dann bekleiden, so nach dieser maximalen Flexibilität. Ich meine, du hast gerade angesprochen, die gibt es vielleicht auch dann teilweise trotzdem auch in den Behörden, Stichwort Homeoffice etc. Auf der anderen Seite spielt ja aber auch dieses Sicherheitsbedürfnis eine ganz, ganz große Rolle bei Teil der jüngeren Generation, die jetzt in den Arbeitsmarkt drängt. Von daher sollte das ja eigentlich vielleicht auch diese Mischung dann recht dankbar für Ämter und Behörden sein. Ne? Ich weiß nicht, ist das was du auch so erlebst oder was deine Kunden dir so spiegeln?
Ja, also tatsächlich gibt es mehrere verschiedene Typen, die sich so bewerben. Also tatsächlich bewerben sich natürlich viele im öffentlichen Dienst, die wirklich diese Sicherheit suchen, die auch jetzt nicht so groß Karriere machen wollen, sondern wo es um Familienfreundlichkeit und Sicherheit geht. Da ist der öffentliche Dienst natürlich auch sehr attraktiv. und das ist für viele ein Grund, sich zu werben. Und das sind dann natürlich nicht diese Leute, die da unglaublich alles verändern wollen, beziehungsweise gibt es natürlich auch, also es gibt schon Leute, die sagen, ja, ich möchte meine sicheren Strukturen haben, aber ich würde schon gern auch Aufstiegsmöglichkeiten haben und verschiedene Sachen mal ausprobieren. Und dann gibt es natürlich, ich nenne die für mich immer so ein bisschen Verwaltungsrebellen, die wirklich versuchen, was zu verändern. Und die können manchmal so an Frustgrenzen stoßen, weil es ist eben nicht so einfach, im öffentlichen Dienst von unten was zu verändern. Das muss natürlich auch irgendwie von oben unterstützt werden. Und wenn es nicht von oben unterstützt wird, sondern eher so einem immer gespiegelt wird, das haben wir immer schon so gemacht, dann kann es sein, dass das nicht funktioniert und dass die Leute dann den öffentlichen Dienst wieder verlassen. Also ich war auch eine Verwaltungsrebellin.
Ja. Nicht schlecht, auf die andere Seite gewechselt. Mhm. Was würdest du den Leuten sagen, die vielleicht provokativ jetzt, nachdem sie diesen Podcast gehört haben, sagen, naja, die Behörden, die Ämter, die sollten nicht irgendwie ihr Geld in Social-Media-Beratung stecken für ein paar lustige Dinge, sondern sie sollten das Geld nehmen, um ihre Prozesse zu digitalisieren, die Angebote für den Kunden digitaler machen, weil da gibt es ja in Deutschland immer noch massiven Nachholbedarf oder das eine mit dem anderen nicht zu tun oder profitieren möglicherweise die Behörden davon, wenn sie sich im Bereich Social Media öffnen, auch für die anderen Dinge, was Digitalisierung betrifft.
Also diese typische Verwaltungsdigitalisierung der Produkte und Social Media haben nicht so viel miteinander zu tun. Social Media ist eben Kommunikation. Das gehört in die Ecke Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Website. Und an Social Media führt einfach überhaupt kein Weg mehr vorbei. Das heißt, so eine Behörde, die gar nichts auf Social Media macht, naja, die wird natürlich wirklich von potenziellen Mitarbeitenden als verschlafen und nicht erreichbar betrachtet. Deswegen muss man das beides machen tatsächlich. Also das eine schließt das andere nicht aus. Das ist beides gleich wichtig. Kommunikation ist super wichtig, weil wir sehen ja, das Vertrauen ist jetzt auch seitens der Bürgerinnen und Bürger nicht immer so toll gegenüber Politik, Verwaltung und Co. Ja, ja. Also es braucht Social Media, aber es braucht natürlich auch andere Dinge.
Kann man denn sagen, oder merkst du das, dass wenn die sich mit Social Media beschäftigen, auch mit einer anderen Art von Kommunikation, es ist ja was anderes als so die klassische Medienarbeit noch vor 20 Jahren, da hat sich ja viel gewandelt. Merkt man da auch einen Wandel nach innen dann? Behörden, die sich öffnen, vielleicht so rumgefragt, dass sie ja, also dann auch in der Kultur sich verändern?
Oh, ob Social Media gleich die ganze Kultur verändert, da wäre ich vorsichtig, weil so diese Kommunikationsabteilung, die ist meistens so ein bisschen fernab und das heißt, es ist schon so, dass dann viele der normalen Mitarbeitenden sagen, naja, was machen die da mit diesen Videos? Es gibt dann auch oft interne Kritik, ja, wieso ist da jemand, der den ganzen Tag Videos drehen darf und so. Ich glaube, da muss man viel nach innen auch kommunizieren als Social-Media-Team. Der Rest der Digitalisierung läuft in anderen Abteilungen, also das ist ziemlich getrennt. Es gibt natürlich schon Leute, die dann die Videos gucken und toll finden und so weiter und dass die vielleicht dann auch ein bisschen stolz sind, wenn es gut gemacht ist. Und es gibt inzwischen wirklich sehr viel, was ganz toll gemacht ist. Also es gibt viele Social-Media-Teams, die sich das Videodrehen wirklich rangeschafft haben, die aus dem Journalismus kommen, die wirklich super sind und da passiert sehr viel. Das ist natürlich aus meiner Sicht schön.
Kurze Nachfrage. Bleiben wir mal beim Bundesverwaltungsamt und du sprichst die Unternehmenskommunikation an, die Pressestelle, die dort möglicherweise auch einen Social-Media-Bereich haben, die dann hauptsächlich Social-Media machen. Wie ist denn das? Können sich dort auch die in Anführungsstrichen normalen Mitarbeiter im Namen der des Bundesverwaltungsamtes, muss ich gerade nochmal nachschauen, können die sich da auch äußern? Ist das gewünscht auf LinkedIn? Wir zum Beispiel bei der Telekom, da sind ja auch wahnsinnig viele Mitarbeiter unterwegs, außerhalb des offiziellen Kanals Social Media innerhalb der Unternehmenskommunikation.
Ja, Telekom ist natürlich auch ein Paradebeispiel. Auf jeden Fall war ja auch mein Amt. Und da verfolge ich natürlich auch alles gespannt. Also tatsächlich ist das von den Kommunikationsabteilungen extrem gewünscht, dass die normalen Mitarbeitenden irgendwie sagen, hey, cool, interviewt mich auch mal für ein Video. Es ist eher schwer, die Leute zu finden, die dazu bereit sind. Also wenn die natürlich dann mal ja zum Beispiel die Müllabfuhr begleiten oder den Bauhof begleiten oder so Bereiche, die auch rausgehen und so, dann ist es für die Leute, die zu zugucken halt sehr, sehr spannend. Und deswegen versucht die Kommunikationsabteilung eigentlich immer, Mitarbeiter zu kriegen, die das machen. Es ist eher die Schwierigkeit, sie dazu zu kriegen. Ich höre ganz oft, nee, wir haben keinen. Wir haben einfach keinen. Also das heißt, die müssen intern wieder ganz viel Werbung machen, um die Leute zu kriegen. Und wir beraten auch in die Richtung, dass wir sagen, hey, versucht's doch mal so und versucht's doch mal so. Und wenn die Ersten was gemacht haben, dann haben die anderen auch Feuer gefangen und so. Das wird auf jeden Fall versucht und gelingt auch in manchen Behörden ganz toll und in manchen noch nicht so.
Brauchst eine Zeit.
Ja, ich glaube, in Teilen ist es ja bei uns auch wenn es sich sicherlich deutlich gewandelt hat, aber ich erlebe es ja auch in der Kommunikation damit unter, wenn man auf Kolleginnen und Kollegen zu einem bestimmten Thema zugeht, dann ist oftmals so die Zurückhaltung, dass, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es formulieren soll und es interessiert doch gar keinen und sowas. Und da muss man dann, glaube ich, aus der Kommunikation den Leuten auch immer so ein bisschen Mut machen im Sinne, doch, das ist spannend, es interessiert die Leute und gib's uns in deinen eigenen Worten wieder, ne? Wir können immer noch irgendwie beratend zur Seite stehen. Insofern ist das, glaube ich, sofern unsere Arbeit hier mitunter auch gar nicht. Wir hatten vorhin schon kurz über das Thema Kultur gesprochen und da fände ich es nochmal total spannend zu erfahren, wie du das erlebst, welche Rolle dann tatsächlich Führungskräfte in diesem Zusammenhang haben, weil wir haben ja hier bei uns im Podcast auch ganz, ganz viele unterschiedliche Gäste und Thema Führung ist immer wieder ein Thema in unterschiedlichen Konstellationen und da fände ich es einfach total spannend von dir auch zu erfahren, wie erlebst du das, also welche Rolle haben die denn tatsächlich und wie viel können die positiv beeinflussen zu diesen Themen?
Ja, die Führungskräfte sind natürlich super, super wichtig. Also wenn die Führungskräfte blockieren, dann gibt es auch kein gutes Social Media. Das funktioniert unterschiedlich gut. Also meistens werde ich halt vom Social Media Team oder Presse- und Öffentlichkeitsteam sozusagen engagiert. Und manchmal gibt es da wirklich den Fall, dass sich Bürgermeister, Landrat und die gesamte Führungsriege da auch mit den ganzen Tag in die Schulung setzen. Das finde ich dann natürlich toll, weil die müssen die Entscheidungen treffen. Manchmal interessiert die das aber nicht und dann heulen sich das Social-Media-Team manchmal so ein bisschen aus. Ja, aber das verstehen unsere Vorgesetzten nicht und so. Dann kriegen die natürlich auch in der Präsentation nochmal Tipps, wie sie die Vorgesetzten überzeugen können. Aber es ist ja schon so, manche Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, sind halt auch vom Typ her sehr vorsichtig und haben auch selber Angst, dass sie irgendwas falsch machen. Und deswegen ist es von den Führungskräften her das Beste, wenn die wirklich einfach Freiheiten lassen und sagen, macht ihr mal, ich vertraue euch, dass ihr hier keinen Mist auf Instagram oder LinkedIn macht. Ich lasse euch maximal Freiheiten. Ich habe das Glück gehabt, dass ich sowohl im BAMF als auch im BMI viele Freiheiten hatte, um einfach mal zu machen. Natürlich, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, haben wir auch eins auf den Deckel gekriegt, aber damit war es dann halt auch wieder gut und wir durften weitermachen wie bisher. Was ich halt schwierig finde, ist eben, wenn die Vorgesetzten dann eben blocken. Also das heißt, man macht irgendwas. Also zum Beispiel beobachte ich halt, dass viele jetzt auch so mit Privataccount auf LinkedIn unterwegs sind und da aus der Behördenwelt auch berichten und gerade diese Vorurteile auch bekämpfen. Und ich finde es natürlich toll, aber dann kriege ich manchmal Direktnachrichten. Jetzt hat sich mein Abteilungsleiter darüber beschwert, das Foto fand er nicht gut auf meinem LinkedIn-Account und dann hat er mir geraten, ich soll doch bitte weniger private Fotos posten und so. Und dann ist natürlich die Frustration groß, weil das, was die Person macht, total gut für die Verwaltung ist. Und die machen das ja im Grunde ohne zusätzliches Gehalt, sondern einfach so aus Freude zusätzlich. Und wenn dann eben blockiert wird, ja, dann kann natürlich irgendwann der Frust kommen. Also ich rate Vorgesetzten wirklich, lass die Leute einfach mal machen, lass die kreativ sein. Viele brauchen das ja auch und es sind ja auch Kreative, die in solchen Jobs dann arbeiten. Ja, das ist so mein Appell an die Vorgesetzten, dass sie da nicht gleich in Panik verfallen. Also ich kenne keinen Bürgermeister, der wegen irgendeinem schlechten Post zurücktreten musste. Also es sei denn, es war politisch ganz schlecht, aber das schreibt dann meistens nicht das Team. Und deswegen würde ich dazu mehr Gelassenheit auch einfach raten an manchen Stellen. Aber es gibt natürlich auch tolle Vorgesetzte, die es voll unterstützen und sich freuen. Und das gibt es natürlich auch.
Wir hatten auch vorhin schon mal das ganz kurz angerissen. Es ist ja eine sehr große, nennen wir es mal Aufgeregtheit, man könnte auch sagen Unzufriedenheit von vieler Menschen, die auf Politik schauen. Und da ist es ja dann oftmals die Politik und die Ämter, dann wird ja auch vieles oft in einen Topf geworfen. Erlebst du dahingehend eine größere Zurückhaltung oder vielleicht nochmal eine größere Vorsicht dann auch auf Seiten der Ämter und Behörden im Sinne von, wir wollen uns hier möglichst wenig angreifbar machen? Erlebst du so eine größere Vorsicht in diesem Zusammenhang?
Eine größere nicht. Also ich würde sagen, vor ein paar Jahren war die Vorsicht noch viel größer. Jetzt ist es schon so, dass da mehr passiert. Also dass Behörden zum Beispiel auch so ein neues Netzwerk wie Threads einfach mal ausprobieren und da einfach mal machen. Und ja, natürlich werden auch mehr Videos gemacht und so. Also ich würde eher sagen, es läuft in eine gute Richtung, nur eben vielleicht langsamer als jetzt bei einem Unternehmen.
Wie strategisch ist die Beratung von euch? Geht es darum, eher überhaupt sie zu motivieren, auf Social Media unterwegs zu sein? Also nach dem Motto, Feuer frei, egal was euch einfällt. Oder arbeitet man schon strategisch gewisse Themen dort auf? Wie funktioniert das?
Das gibt's alles. Also wir machen öfters mit Behörden eine ganze Social-Media-Strategie. Ist auch eine beliebte Schulung. Da machen wir die Strategie so ein bisschen zusammen an ein oder zwei Tagen. Es gibt aber auch viele Anfragen, die sagen, analysiert mal bitte unsere Kanäle. Wir sind mit der Reichweite nicht zufrieden oder wir überlegen, ob wir das und das anders machen sollen. Wir wollen, dass da mal einfach jemand Drittes drüber guckt. Und das machen wir auch ganz oft, dass wir dann so Analysen machen, was sollte man auf den einzelnen Plattformen noch ändern. Und das ist dann halt mal vielleicht ein Format, was nur 2 Stunden dauert. Wir bereiten es vor und dann diskutieren wir das. Das gibt's alles. Und es ist auch wirklich, es ist sehr, sehr verschieden. Also wir betreuen ja alle Behörden, Arten, Ministerien, Städte und so weiter. Es ist super verschieden.
Okay. Wie ist das so? Ich stelle mir jetzt so eine Behörde vor, dass da vielleicht ein Mensch sitzt, maximal 2 Menschen, die den ganzen Social-Media-Kanäle betreuen. Hast du da eine Vorstellung oder haben die da wirklich Kapazitäten? Was, ich glaube, häufig unterschätzt wird, wie zeitintensiv das sein kann. Stichwort Hate Speech und was da alles passiert. Da brauchst du eine gewisse Erfahrung und Sensibilität. Was ist da deine Erfahrung, dein Eindruck?
Na, ich rate immer tatsächlich eher wenige Kanäle zu bedienen und die dafür richtig. Also, dass man halt im Zweifel nur auf einer Plattform oder auf 2 Plattformen unterwegs ist, anstatt überall hinzugehen. Es ist super verschieden. Also Kleinstädte, die haben natürlich meistens nur 1 oder 2. Oft macht auch in so einem Presse- und Social-Media- und Internet-Team jeder alles. Also es gibt nicht immer eine Vollzeitstelle für Social Media, sondern die teilen sich das, ist ja auch sinnvoll wegen Vertretung. Und es gibt aber auch Behörden mit großen Teams. Also letztes Jahr war ich mal bei der Stadt Dresden, also die haben echt sehr viele Leute und machen einen ganz tollen Instagram-Kanal. Also das ist total verschieden.
Erlebst du denn, also jetzt nochmal auf die Themen geblickt, ich habe verstanden, es ist super unterschiedlich und auch welche Themen da gespielt werden. Wir haben ja hier auch oft das Thema so alles, was so Arbeitskultur und Arbeitsweisen ist. Ist das was, wo die Ämter und Behörden auch versuchen, wirklich ihre Benefits dann nochmal in den Vordergrund zu stellen. Beispielsweise das Thema Vereinbarkeit, Beruf und Familie, was ja sicherlich zumindest für die meisten dort besser zu handeln ist, aufgrund der sehr fixen Arbeitszeiten, als beispielsweise als selbstständige Person natürlich sowieso, aber auch manchmal in Unternehmen und Konzernen. Es ist ja mitunter weniger planbar, als es jetzt dort der Fall ist. Also ist das was, was vielleicht auch bewusst dann in den Vordergrund gestellt wird, nach außen hin auf Social Media?
Ja, gerade auf LinkedIn wird das im Moment sehr in den Vordergrund gestellt und das ist auch empfehlenswert, weil das natürlich einer der großen Benefits der Behörden ist. Also ich weiß es natürlich aus eigener Erfahrung, also Familienfreundlichkeit spielt halt in Behörden wirklich eine ganz extrem große Rolle, wird auch wirklich gelebt. Also da ist es wirklich so, wenn jemand krank ist, ist er krank, der wird auch nicht angerufen. Wenn jemand in Elternzeit ist, ist er in Elternzeit. Also es gibt ganz viel Respekt gegenüber der Familienfreundlichkeit und man kann wieder zurückkommen und so weiter. Also da bietet der öffentliche Dienst ja wirklich alles und deswegen ist es extrem klug, wenn man Leute einstellen will, dass man das in den Vordergrund stellt. Und tatsächlich ist Employer Branding und Recruiting eins der Themen, weil im öffentlichen Dienst gibt es auch überall Personalprobleme und insofern ist es ein ganz großes Thema auf Social Media und das sollte man halt auch spielen, weil es wirklich einer der ganz großen Vorteile im öffentlichen Dienst ist.
Gut, das kennen wir ja selbst, wenn wir heute Talente gewinnen wollen und wie du schon sagst, wenn wir dort das Thema flexible Arbeitszeiten nicht bedienen, beziehungsweise Familienfreundlichkeit, dann haben wir schon definitiv schlechtere Karten. Worauf ich nochmal gerne zurückkommen würde, ist so ein bisschen das Thema Kultur. Wir haben es selbst erlebt bei der Telekom in der Unternehmenskommunikation mit Social Media. Für viele war es dann auf einmal schwierig. So die Unternehmenskommunikation war sozusagen der Manager, nicht nur der Manager, sondern hatte die Hoheit über das, was nach außen geht aus dem Konzern. Das hat ja auch intern so ein gewisses Machtgefüge beschrieben. Das muss man ja erstmal lernen, dass man auf einmal merkt, wenn jeder Social Media nutzt, jeder sich austauscht und das auch gewünscht ist, dass man so ein bisschen die Kontrolle verlieren kann. Spürst du das auch, dass so der Angst vor Kontrollverlust da ist und wie kann man das nehmen?
Ja, seitens der Vorgesetzten auf jeden Fall, weil die sehen natürlich, ja, jetzt kommt hier irgendwie so ein Jungspund an und kann das natürlich viel besser. Und der Pressesprecher, der ja vielleicht 50 ist, fühlt sich dann auch vielleicht benachteiligt, wenn plötzlich ja sozusagen beide auf Augenhöhe arbeiten sollen. Das ist manchmal noch ein Problem. Es gibt auch viel mehr Personal für das Thema Presse, obwohl, sag ich mal, beides sehr aufwendig ist und beides gleich viel Personal haben sollte. Aber ja, es wird immer etablierter. Also zum Beispiel hat jetzt gerade vor ein paar Tagen Landrat auf LinkedIn gepostet, ja, morgens machen wir immer eine Morgenlage, da ist der Pressesprecher, da ist der Social-Media-Beauftragte und ich und noch ein, zwei andere. Also das heißt, die Person ist wirklich komplett eingebunden, kriegt die Infos nicht nur über den Pressesprecher und ich habe natürlich gleich drunter geschrieben, toll, so soll es sein. Und klar, daran kann man ein bisschen arbeiten. Und man muss daran arbeiten, an dieser Angstkultur. Also die Vorgesetzten müssen immer sagen, wirklich macht ihr mal und hier stirbt keiner, wenn mal irgendein Wort nicht richtig geschrieben ist oder was auch immer. Wie gesagt, wenn wirklich ein Patzer passiert, kann man sich immer noch aufregen, aber meistens ist das am nächsten Tag ja vergessen. Genau, deswegen müssen die Vorgesetzten unbedingt die Angst nehmen.
Ich habe noch eine inhaltliche Frage. Als letztes habe ich es in der Zeit gelesen, da ging es um das Thema TikTok, ja, den Erfolg oder Misserfolg von verschiedenen Parteien da. Ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt das, was du so betreust, sondern eher wirklich den öffentlichen Dienst. Aber ist TikTok auch ein Kanal, der für den öffentlichen Dienst eine Rolle spielt? Hintergrund der Frage ist ja auch, dass da halt der allergrößte Teil des Erfolgs und der Reichweiten auf Politikerinnen und Politiker der AfD entfiel und der Rest ist eigentlich quasi zu vernachlässigen. Also es war wirklich sehr extrem, die Zahlen, wie groß der Erfolg der Partei ist versus alle anderen. Deswegen rückt TikTok für den öffentlichen Dienst auch in den Fokus.
Also tatsächlich ist TikTok für den öffentlichen Dienst geeignet, aber die wenigsten Behörden machen es bisher. Also ein Best-Practice-Beispiel ist auf jeden Fall die Polizei Berlin mit ihrem Karrierekanal. Die zeigen wirklich genau, wie man es machen kann. Aber es machen noch nicht viele Behörden. Ich glaube, weil sie diese Übersetzungsleistung, unsere Themen in lustige Videos und wirklich lockere Ansprache nicht so hinkriegen. Sie begründen es oft mit Datenschutz. Aber ich meine, wenn man Meta-Produkte nutzt und wenn man das Microsoft-Produkt LinkedIn nutzt, dann kann man sich fragen, warum man TikTok nicht nutzt. Geeignet ist es auf jeden Fall. Also sind auch viele Stadtwerke zum Beispiel da und behördennahe Einrichtungen. Aber so das Gros der Behörden ist bisher nicht dort.
Ja. Obwohl, ich finde das ja gar nicht so trivial. Also das ist ja ein gewisser Aufwand auch. Viele Videos, die da locker rüberkommen, sind ja auch professionell geplant. Da ist ja nicht unbedingt immer das Thema Spontanität der Faktor, sondern tatsächlich Planung. Dann wirkt es vielleicht lustig, leicht und locker.
Also, aber so muss es ja nicht sein. Man kann ja auch ein bisschen weniger Produziertes machen und mehr Spontanes. Das kommt eigentlich bei TikTok ganz gut an. Also man muss ja nicht immer die absolut professionell produzierten Videos wie bei der Polizei Berlin posten. Man sollte sich natürlich ein bisschen auskennen, aber das muss nicht sein. Also das war auf Instagram, aber egal, gab es von der Stadt Halberstadt, das hatte Millionen Aufrufe und das war total random, einfach so gefilmt im Aktenzimmer. Also das ist wirklich kein Thema.
Also der Mut zum Nicht-Perfekten.
Mhm. Und man muss ja für Instagram auch ähnliche Videos drehen. Auch auf Instagram kommt man mit, sag ich mal, staubtrockenen sachlichen Inhalten nicht weit. Da muss man eigentlich auch mal zwischendurch locker sein. Da muss man so eine Mischung zwischen Bürgerkommunikation und lustig finden. Und dann kann man es für TikTok auch machen. Also gerade TikToks, YouTube-Shorts und Reels kann man auch wirklich ein bisschen zweitverwerten. Man kann dann wirklich sagen, okay, ich stelle halt alle meine Reels auch auf TikTok und auf YouTube und schau mal, wie es läuft.
Okay. Ja, wäre also vielleicht wirklich spannend, gerade für, wenn man guckt auf eine jüngere Zielgruppe, die man vielleicht dann auch perspektivisch gewinnen möchte als neuer Mitarbeitender, eignen sich ja diese Plattformen dann wirklich extrem. Ne? Wenn man es da schafft, irgendwie das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, ich glaube, da ist gerade für viele Menschen sowieso der öffentliche Dienst nochmal neben dem Image einfach so eine Blackbox, ne? So, keine Ahnung, was die da überhaupt machen, sich da irgendwie darzustellen. Mhm. So für meinen Begriff auch echt eine gute Chance dann, ne?
Es sind so ein bisschen Vorurteile. Die Leute gerade in Behörden sehen das noch als Quatschplattform, obwohl man mit so Erklärvideos, die auch wirklich Inhalt haben, schon auch erfolgreich da sein. Allerdings ist zum Beispiel unsere TikTok-Schulung auch nicht so gefragt. Ich glaube, die Behörden wollen einfach nicht.
Braucht vielleicht noch ein bisschen Anlaufzeit, ne? Das ist ja auch nicht immer alles.
Ja, dann, natürlich genau. Verfolgen die auch diese Verbotsgeschichten. Es wird ja auch hier vom EU-Parlament so, klar, wenn es irgendwann verboten ist, ist es verboten, klar. Aber das
bis dahin
wird TikTok verhindern
machen.
Wahrscheinlich. Ja, genau, bis dahin kann man es machen. Aber ja, das sind so alles die Gründe, warum TikTok noch nicht so angekommen ist.
Also unsere dringende Empfehlung jetzt für alle Menschen in den Behörden, Verwaltungen, Ämtern etc., diesen Podcast zu hören. Es sind eine Menge Anregungen drin und wir können nur motivieren, nutzt den TikTok-Kurs. Ihr seid die Ersten und ihr werdet ganz vorne sein. Also eine Riesenchance. Roman.
Aber ihr könntet ja auch die TikTok-Kurse machen. Ihr seid da ja auch besonders gut.
Ja, wir müssen uns jetzt um Telekommunikation kümmern. Ne? Wir müssen ja auch noch die anderen natürlich was machen lassen.
Das stimmt, aber ich muss auch sagen, es war für mich und glaube für uns beide wirklich nochmal ein spannender Exkurs, einfach so wirklich auch so mal bewusst mit diesen Klischees so ein bisschen reingehen und von dir mal zu hören, was hat davon noch bestanden, was nicht. Es tut sich wahnsinnig viel und es ist ein super interessantes Feld eigentlich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Auftraggebern auch von dir. Von daher vielen, vielen Dank für diese Insights hier und ich glaube für uns spannend und hoffentlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, kann ich mich nur anschließen.
Es hat super viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Sehr schön. Immer gerne. Viel Erfolg und tschüss.
Tschüss.
Ciao.